Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast bei uns. Kai, einen echten Verbindungsstudenten durch und durch. Er ist nicht nur alter Herr gleich zweier Verbindungen des VDST München und VDST Erlangen, sondern er war auch in Erlangen mehrere Jahre als AHV tätig. Aber Kai ist weit mehr als das. Er hat Politikwissenschaften an der renommierten FAU Erlangen-Nürnberg studiert und sich danach im Journalismus einen Namen gemacht. Heute ist er Chefredakteur bei PD Media und trägt die Verantwortung für das Baugewerbemagazin. Ein spannendes Feld, das er mit Leidenschaft und Präzision beleuchtet. Doch was treibt einen Verbindungsstudenten dazu, Journalist zu werden? Welche Werte und Erfahrungen aus seiner Zeit im VDST prägen ihn bis heute? Und wie schafft er es, in einer so nüchternen, wirkenden Branche wie dem Bauwesen Geschichten zu erzählen, die fesseln und inspirieren? Freut euch auf ein Gespräch voller spannender Einblicke, humorvoller Anekdoten und natürlich auch den einen oder anderen kontroversen Moment. Also macht es euch bequem, dreht die Lautstärke auf und lasst uns eintauchen in Kais Welt.
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, danke, dass du dich damals gemeldet hattest, mit Interesse Gast zu werden. Das kann man ja bei uns immer gerne, wenn man Lust hat, auch mal in den Talk reinzukommen. Meldet euch bei uns. Wir freuen uns über jeden, der ein Interview geben möchte. Hallo Leute, an dieser Stelle möchte ich den Talk kurz unterbrechen und den heutigen Sponsor vorstellen. Du wolltest schon immer mal wissen, welche Buchse noch in deiner Straße wohnt oder welcher deiner Arbeitskollegen auch für ein Kännchen zu haben wäre? Dann haben wir Corponect für dich. Die App für Korporierte. Vom seriösen Berufsnetzwerk bis Corpo-Gossip ist alles dabei. Abonnier einfach die Kanäle, die dich interessieren. Über 5000 Korporierte aus mehr als 2000 Verbindungen nutzen die App bereits, um Ideen, Veranstaltungen, Jobs und vieles mehr zu teilen. In der Weltkarte findest du nicht nur alle Verbindungen, sondern auch alle Verbindungsstudenten. Zudem findest du im Kalender viele Veranstaltungen an deinem Ort. Lade dir jetzt Corponect kostenlos im App Store oder bei Google Play. Bei Fragen kannst du dich an Jonathan Hildebrand, Chor Franconia Darmstadt wenden. Er und sein Team betreiben übrigens auch einzelne Verbindungs-Apps. Wenn auch dein Bund eine eigene App zur Organisation des Verbindungslebens haben will, sprich ihn gerne an. Du findest ihn in Corponect. Und jetzt geht es weiter mit dem Talk. Super. Dann lass uns mal ein bisschen direkt eintauchen in die Welt des VDST München und Erlangen. Du bist ja direkt alter Herr in zwei Verbindungen, in den beiden genannten. Und wann und wie hat das alles bei dir begonnen? Warst du schon als Schüler überzeugt, dass du mal Korporierter wirst?
Tatsächlich ist die Schulzeit, das war so ein Schlüsselelement. Also in der 10. Klasse haben wir in Erlangen die Burschenschaft der Buben-Reuter besucht, damals im Geschichtsunterricht. Und das hat mich schon echt interessiert. Ja. Ich habe dann, also wir haben die Räumlichkeiten angeschaut, auch den Pauchboden. Es war hochspannend. Ja. Und tatsächlich bin ich auch relativ dran geblieben. Ich habe viele Bücher gelesen über das Kooperationswesen, über die unterschiedlichen Verbindungstypen. Bin selbst aber erst im Hauptstudium aktiv geworden. Ja.
Okay. Und warum dann nicht die Bubenreuter, sondern dann der VDST? Also ich meine, weil du hattest ja da den Erstkontakt und du hast ja auch in Erlangen dann studiert.
Absolut, ja, aber mich haben einfach die Prinzipien mehr überzeugt. Die Leute fand ich total sympathisch und habe gedacht, das passt irgendwie, das ist eine runde Sache. Und jetzt so am Rande noch eine lustige Sache, die Bubenreuter tragen auf den Kneipen keine Anzüge. Und ich wollte unbedingt einen Anzug tragen. Und das war dann auch noch mit ein Grund, nicht der Hauptgrund, aber das hat da noch so ein bisschen so den letzten Kick gegeben, dann vordestiert zu werden.
Okay, ich glaube, wenn das jetzt die Bubenreuter dann hören, dann kommt beim nächsten Konvent der Beschluss, Anzüge in der Kneipe zu tragen, damit mehr Leute gekeilt werden.
Garantiert.
Sehr schön. Ja, für mich war das auch so das erste Mal in meinem Leben die Zeit, dass ich regelmäßig dann einen Anzug getragen habe, als ich aktiv geworden bin. Das war ja vorher sonst wirklich an Weihnachten, an Heiligabend und an besonderen Familienfesten höchstens der Fall. Als Schüler läufst du halt nicht so viel im Anzug rum.
Nee, das stimmt. Ja. Ja, ich mag dieses Förmliche eigentlich ganz gerne. Ich verbinde mit dem Verbindungswesen halt auch so eine gewisse Kultur, Konservatismus kann man auch sagen und so das Wiederaufleben von alten Zeiten. Ne? Also von daher gehört der Anzug einfach dazu. Es gibt viele andere Punkte, die natürlich deutlich stärker ins Gewicht fallen, wie unsere Prinzipien, die Bundesbrüder, das Haus, die ganze Geschichte, der Dachverband. Aber das war so, wie gesagt, einfach so das letzte Fünkchen, das mich dann noch überzeugt hatte.
Das ist immer schön zu hören. Was war denn für dich der prägendste Moment in deiner aktiven Zeit, etwas, das du auch heute noch in deinem Alltag mitnimmst?
Das ständige Lernen hat mich geprägt. Der Umgang mit den Bundesbrüdern, aber natürlich auch so diese ganze Gemeinschaftsaktionen, die aktiven Reisen, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das mochte ich schon immer gerne. Und ja, es gibt einfach so eine besondere Wanderung in Braunschweig mit den Bundesbrüdern. Die hat mich sehr geprägt. Die ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Die Fuchsentarung in Leoben, die war auch echt speziell. Aber das sind so die zwei Schlüsselerlebnisse, an die ich mich immer noch gerne erinnere. Und ich muss auch sagen, ich habe auch tiefe Freundschaften geschlossen. Ja, also sowohl mit den Bundesbrüdern als auch teilweise mit deren Freundinnen und Frauen. Das war, ist schon, sehr, sehr angenehm, sehr, sehr speziell und sehr, sehr tiefgehend. Also es prägt mich schon auch im Privatleben und im Berufsleben. Ne? Toleranz, Diskussionen, die Bereitschaft, über den eigenen Tellerrand zu schauen, das prägt mich bis heute, ja.
Ja, das ist auch eine ähnliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Also dieser geschützte Raum, in dem man da aktiv ist, dass man seine Gedanken frei formulieren kann, dass man diskutiert, dass Weltsichten besprochen werden. Das sind auch so Sachen, die ich auch mit aus meiner aktiven Zeit definitiv mitnehme. Und ja, für mich war halt auch so ein Punkt, mal andere Bünde zu besuchen, ein ganz wichtiges Schlüsselerlebnis, was auch, glaube ich, hier so ein bisschen in den Geist des Podcasts reingeflossen ist, weil wir sehr stark interkooperativ ja fokussiert sind. Und im Bund ist es ja meistens so, man bleibt ja meistens erstmal so unter sich und gibt Bünde, die sind sehr bummelaktiv, andere nicht. Und ich muss sagen, es ist immer wichtig, geht raus und besucht andere Verbindungen, lernt Leute kennen, spricht mit denen und schneidet euch ein paar Scheiben von denen halt ab. Das
Genau.
schadet keinem.
Auf jeden Fall. Und man kann ja diese ganzen Einflüsse nehmen und sich selbst damit formen, sich selbst damit prägen und das auch zulassen. Es ist ja auch manchmal vielleicht ein schmerzhafter Prozess, gerade wenn unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen, unterschiedliche Sichtweisen. Aber so am Ende diese Bereitschaft zu haben, sich da auch ein Stück weit anzupassen, sage ich mal, das macht es irgendwie auch dann noch dazu aus. Ja? Man kommt so viele Einflüsse zusammen, die am Ende dann, wenn man dann alter Herr wird, doch schon Charaktere prägen und einen selbst auch festigen können.
Ja, du warst ja in beiden Verbindungen sehr aktiv bis jetzt, unter anderem als Kassenprüfer. Aber du hast natürlich aber auch Chargen als Aktiver abgeschlossen und du warst ja auch im Altherren-Vorstand, hattest du ja im Vorgespräch ja gesagt. Wie hast du diese Verantwortung wahrgenommen und was waren dabei die größten Herausforderungen für dich?
Ja, also erstmal ist es natürlich ein Vertrauensbeweis, wenn man diese Ämter auch ausfüllen darf und man wird ja auch gewählt. Ja, also ja dann schon für einen. Gleichzeitig hatte ich auch immer ein bisschen Bammel davor. Ja, weil man, jetzt kommen natürlich ganz viele Einflüsse plötzlich auf einen zu. Man wird mit ganz vielen Meinungen, Vorstellungen konfrontiert. Und da so die eigene Linie auch mal zu halten, das fand ich gerade so in jungen Jahren noch relativ schwierig. Und das hat mich dann, glaube ich, schon auch geprägt, dass man damit umzugehen lernt, ohne sich selber zu. Und ansonsten habe ich mich einfach nur gefreut, weil es so echt eine coole Sache ist.
Ja, man lernt viel, glaube ich, auch in den Charten halt. Also viele Gäste sagen ja immer, dass vor allem das Leiten von Konventen eine Erfahrung ist, die denen halt im Berufsleben halt auch sehr, sehr stark hilft, weil man ja dann doch bei Meetings wesentlich strukturierter, glaube ich, von Anfang an direkt vorgeht als ein Kollege, der nicht aktiv ist und dem man mal gesagt hat, komm, leite mal das Meeting hier. Da hast du dann meistens ja schon deine Tagesordnungspunkte, hast geguckt, ist die Post reingegangen, das Konto überprüft und und ja, die Checkliste dann durchgegangen.
Ja, das ist auch definitiv ein Thema. Also gerade das Stichwort Effizienzsteigerung, Stringenz oder eben halt auch einfach mal zu sagen, nein, Schluss, hier wird es nicht weiter diskutiert, sondern wir machen es jetzt so und so. Das ist schon eine wertvolle Erfahrung, die man da auch lernt, die man dann auch im Berufsleben definitiv braucht. Gerade auch mit uns Journalisten, wir sind ja alles recht dievenhafte Charaktere oft. Und wir möchten uns natürlich platzieren, positionieren, unsere Artikel möglichst vorne im Magazin haben. Und da muss man dann schon einfach mal draufdrücken und auch aushalten, dass man dann deutlich Gegenwind bekommt. Ja? Also die Kollegen und die Bundesbrüder, die lassen sich dann gerne da vor den Karren fahren. Aber das einfach auch lernen. Das ist so einer der schmerzhaften Prozesse, da habe ich mir ehrlicherweise auch schwer getan. Also im Bund war es für mich nicht immer so leicht. Jetzt mittlerweile Berufsleben, dafür klappt es ganz gut. Ja? Also das ist schon nicht so einfach. Und da auch Vertrauen zu geben, Aufgaben zu verteilen und auch die Verantwortung zu übernehmen. Ja, das ist auch wieder so ein Punkt. Man kann den Kollegen und auch den Bundesbrüdern da viele Freiheiten geben. Gleichzeitig braucht es aber halt auch jemanden, der Verantwortung übernimmt, wenn Gegenwind kommt. Ja, also man muss dann seine Leute auch mal schützen und die auch mal vor anderen vertreten. Das lernt man eben auch. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der immens wichtig ist und aber auch diesen Lebensbund, dieses Lebensgefühl einfach verstärkt, wenn jeder weiß, es ist immer jemand da, der einem den Rücken frei hält, der einen zu einem hält und unterstützt. Ja, das ist so für den Erfolg, aber auch fürs eigene Wohlbefinden und im Berufsleben dann eben auch für die Leistungsfähigkeit, immens wichtig.
Ja, definitiv. Wobei ich finde, was leider in manchen Bünden nicht so gut läuft, was man nicht so stark lernt, ist, glaube ich, das Delegieren. Also viele, wenn sie dann die Charge haben, meinen, müssen dann alle Aufgaben übernehmen, die damit irgendwie einhergehen. Aber die Kunst ist es ja daran, zu delegieren, dass man die Aufgaben weiterverteilt, dass man zum Beispiel als X also die Verantwortung hat, dass alles steht. Aber du musst dich ja nicht um jedes einzelne Detail kümmern, sondern du delegierst Bundesbrüder oder auch andere so mit Chargen dann zu dieser Aufgabe. Ich glaube, das ist noch so ein Schmerzpunkt, den man da noch lernen müsste in Verbindung, finde ich.
Das ist richtig, ja. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir uns alle immer gerne beweisen wollen. Ja, also so ging es mir zumindest teilweise, ehrlicherweise, dass ich auch zeigen wollte, was ich so kann. Aber ist definitiv ein Punkt. Ich kann da nur empfehlen, einfach es auch mal probieren. Man kann ja im Hintergrund immer mal einen Plan haben, was macht man, wenn es nicht funktioniert. Ja? Sagt man dann die Veranstaltung ab, gibt man ein anderes Forum, verzichtet man auf Referenten, macht man es selbst, verteilt man Rollen, dass man einfach sich da intern abspricht und ja, und dann einfach auch wirklich auch mal einem Fuchs was zutraut. Ja, einfach auch mal zutrauen, einfach auch mal laufen lassen. Es ist, glaube ich, immer ein bisschen schwierig, wenn man damit konfrontiert ist, dass andere Bundesbrüder, andere Kollegen eine andere Arbeitsweise haben, die einem selbst vielleicht erstmal sehr seltsam oder ineffizient erscheint. Aber es macht total Sinn, da einfach Dinge auch mal laufen zu lassen, ja, definitiv. Und
Ja,
einfach auch mal.
den Raum bieten zum Wachstum, ne?
Ja, genau, den Raum bieten zum Wachstum, ja. Das ist auch eine Aufgabe von uns alten Herren, da einfach den Aktiven auch eine Spielwiese zu geben, einfach auch zu sagen, ja, probiert's einfach mal aus, seid einfach mal mutig, geht andere Wege als wir, ja, ich sag mal so, für mich so insgeheim immer fight the law, werft alles über Bord, macht alles neu, aber in einem gewissen Rahmen, ja, unsere Prinzipien und die sind der äußere Rahmen und da drin bewegt euch, wir übernehmen die Verantwortung, wir hauen euch raus, wenn es ist, das ist, glaube ich, was, wo man eine sehr gute Basis einfach schaffen kann.
Ja, absolut. Das ist auch so ein Punkt. Das muss man lernen. Man muss lernen, Freiräume zu
Ja,
geben.
das
Und
müssen auch.
also ich meine, zum Erwachsenwerden gehört ja auch, dass die Konvente dann nicht zu Tribunalen werden, sondern dass man, ich finde, bei jedem wäre es irgendwann der Punkt, glaube ich, in der Entwicklungsphase, wenn man aktiv ist, Moment mal ein bisschen mit dem Gas runtergehen. Wir sind keine Firma oder sonst wie, sondern wir sind ein Zusammenschluss von Leuten, die sich halt freiwillig treffen und ein freiwilliges Engagement halt auch bringen. Und da muss auch Toleranz dann auch herrschen, weil die Leute legen dann auch den Stift nieder, wenn sie merken, dass es halt zu toxisch halt auch werden könnte halt im Bund.
Ja, das ist definitiv ein Punkt. Und da muss man sich, glaube ich, selber von so einer Idealvorstellung immer mal verabschieden, die wir vielleicht in unseren eigenen Köpfen haben und auch zulassen, dass Einflüsse reinkommen. Und man darf ja eins nicht vergessen, wie du sagtest, es ist freiwillig, es ist im Prinzip wie ein Ehrenamt. Da geht die Motivation ganz schnell flöten, wenn man zu sehr drauf drückt. Ja, das sollte man tunlichst vermeiden.
Ja, absolut. Also das ist so, dass das, ja, das muss man so finden, finde ich. Also so als Tipp vom alten Hasen, vom alten Herrn. Genau. Ja, dann lass uns noch mal ein bisschen über den VDST oder beziehungsweise den VVDST sprechen, wo du ja auch aktiv bist. Und wir hatten ja den Philipp Kienke ja auch zu Besuch, der Verbandspräsident ist. Der war auch bei mir unten im Studio. Auch ein sehr, sehr schönes Gespräch. Da kann ich nur die Folge empfehlen, Episode 43, wo er hier ist. Was macht für dich den VVDST aus? Findest du, dass ihr zum Beispiel noch politisch geprägt seid? Seid ihr da eher neutraler unterwegs? Was sind so die Schwerpunkte? Was ist das, wo du, wenn du VVVDST siehst und die Pavlovsche Lächelreaktion auf deinem Gesicht kommt? Also was steckt dahinter? Was siehst du im VVDST? Weil du hast ja auch im Vorfeldchat schon gesagt, dass du ja auch auf die Werte geschaut hast, dass du sogar recherchiert hast, wo du aktiv wirst und dann aufgrund der Anzugfrage ja dann beim VDST in Erlangen aktiv geworden bist.
Ja, genau. Also politisch ja, in gewisser Weise sind wir das schon, indem wir halt eine demokratische Bildung für unsere Mitglieder anstreben und so extreme Formen in beide Richtungen vom Grund heraus ablehnen. Und das finde ich schon ganz wertvoll. Ich glaube, das ist heute in unserer Gesellschaft, in der alles populistischer wird, alles lauter, alles schriller und extremer, ist das, denke ich, eine wertvolle Basis für ein politisches Bewusstsein, auch für ein kritisches Bewusstsein über die Partei, dass man einfach Gesellschaft und Politik kritisch hinterleuchten kann. Von daher ist das für mich sehr, sehr wichtig. Das merke ich auch aktuell in meinem Job ganz stark, dass das immens wichtig ist. Und gleichzeitig auf der emotionalen Ebene, das habe ich jetzt dieses Jahr in Köln erst wieder erlebt, ist es halt mit dem Dachverband wie so eine große WG. Ja? Und du kannst überall hingehen, in jeder Unistadt hast immer eine Homebase, die du anlaufen kannst, wenn du dich nicht auskennst, wenn du Platz zum Pennen brauchst oder wenn du einfach mal Spaß haben willst. Und wir sind alle auf einem Level irgendwie. Ja? Es gibt immer mal so ein paar Ausreißer, sag ich mal, wo man in die Diskussion kommt, aber das verbindende Element ist halt überall da. Und es ist ein sehr, sehr familiäres Verhältnis und das genieße ich einfach sehr, weil es auch trotzdem aller Kontroversen, ja, die wir auch immer haben, sehr entspannt ist.
Genau. Burschenschaften sind ja auch politisch. Ich bin selber Burschenschafter. Wo siehst du denn die Unterscheidung zwischen dem VDST oder VVDST und Burschenschaften?
Nach meinem Eindruck vertreten Burschenschaften oft so eine einheitliche Linie. Und bei uns ist da etwas diverser. Wir gehen, glaube ich, etwas mehr in die Diskussionen, unterscheiden uns vielleicht auch mehr innerhalb der Bundesbrüder. Und ich glaube, das ist nach meiner subjektiven Wahrnehmung, sind das einfach die Unterschiede hauptsächlich.
Ja, also da muss ich ein bisschen die Burschenschaften verteidigen. Also ich sehe es ein bisschen, also einem Burschenschaft, der in einem Bund aktiv ist, der sich als liberal bezeichnet. Ich glaube, es gibt halt nicht mehr die burschenschaftliche Bewegung an sich. Es ist ja auch ein Spektrum an Strömungen, die innerhalb dieser Bewegung hervorgegangen sind. Und ja, es gibt sehr monokulturelle Burschenschaften, das würde ich so mal so beschreiben. Die machen aber nicht die Mehrheit aus. Es kommt, glaube ich, auch ein bisschen auch die Verbände auch an, die da im Hintergrund sind, weil die prägen ja auch nochmal sehr stark. Aber wir haben ja halt auch eine starke Bewegung innerhalb der Burschenschaften, wo halt auch die Tendenz, sagen wir mal, zu eher liberalen Ansichten ist. Und es gibt halt auch Bünde, wo ich finde, da ist halt das politische Spektrum auch sehr breit. Also wo man Leute von CDU, FDP, SPD findet oder auch teilweise von den Grünen, halt auch natürlich bis zu anderen Parteien wie der AfD, dass da halt aber auch ein sehr tolerantes Miteinander halt besteht, dass man miteinander halt redet und dass dann halt diese Parteigräben oder so nicht so stark sind. Aber Burschenschaften sind ja aber auch keine Parteienvorfeldorganisationen, ne? Also es ist ja halt auch eher politisch geprägt. Also es geht ja auch darum, halt auch, finde ich, ein demokratisches Grundverständnis halt den Leuten halt auch beizubringen, so wie das bei euch im VVDSD der Fall ist. Ich finde, da haben vielleicht einige Bünde vielleicht einen Weg gewählt, wo halt eine gewisse Parteienpräferenz halt da ist, die halt dann wiederum der ganzen Restburschenschaftsbewegung halt dann vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit hilft vielleicht.
Ja, es sind ja oft die wenigen lauten Stimmen, die dann die stille Masse so ein bisschen übertönen, ne? Weil es ihnen einfach vielleicht auch ein bisschen zu doof ist. Aber du sprichst einen wichtigen Punkt an, diese Diskussionskultur, das ist halt auch was ich im Kooperationswesen so schätze. Frei nach dem Demokratie entsteht durch Diskussion, wird halt auf vielen Ebenen sachlich diskutiert. Ja? Und das ist ja das, was man über die Medien ehrlicherweise nicht immer so mitbekommt. Und das ist auch was mich in meinem Leben sehr, sehr stark bereichert hat. Das nicht nur auf politischer Ebene unter Freunden, sondern tatsächlich auch im Beziehungsleben. Ja, also Stichwort Kommunikation und Diskussionsbereitschaft, Offenheit. Und das Ganze in einem möglichst respektvollen Rahmen. Das hat mich schon auch sehr, sehr stark geprägt.
Ja, absolut. Ja, da ist Kommunikation, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Was wir auch in dem Podcast hier aufgreifen, ist ja halt das nach außen gehen, über uns selber sprechen und die Deutungshoheit zu uns holen und nicht externe deuten lassen. Und ich glaube, wenn halt mehr Stimmen zu Wort kommen, gibt es auch, glaube ich, ein ganz anderes Bild auf die Verbindungsszene an sich. Weil ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung ist da sehr, sehr stark mit Stereotypen behaftet, wo ich sagen würde, jetzt mal statistisch betrachtet, reden die von einer Personengruppe, die vielleicht 3% des Verbindungswesens halt vielleicht ausmachen. Und dass wir halt auch Menschen sind, die sich als Teil dieser Gesellschaft sehen, die diese Gesellschaft prägen wollen und dort unsere Aufgabe halt übernehmen wollen, wo die Verbindungen ein Ort sein sollten, wo diese Menschen nochmal geprägt, geschult und ausgebildet werden, finde ich. Also das ist für mich eine Verbindung.
Absolut, ja. Man lernt auch, sich von Parolen zu verabschieden. Ja, und das erleben wir in der US-Politik momentan, dass vieles über Parolen läuft. Und davon muss man einfach weggehen. Sonst verliert man sich selbst und kriegt so eine ganz eingefahrene Denkschiene und ganz eingefahrene Sichtweisen. Das ist für einen selbst und beim Auftreten nach außen einfach fatal. Man kann damit sehr gut Geld verdienen am Ende. Mhm. Ja. Gibt ja auch ich sag jetzt mal namhafte Journalisten, die sich sehr mit dem Verbindungswesen auseinandersetzen und sich daran sehr, sehr massiv abarbeiten, aber trotzdem oft die Diskussion verweigern. Ja, ja klar, man kann auch Programme schreiben und das ist alles bis zum gewissen Grad legitim, aber es ist halt kein sachliches, umfassendes Bild. Und es gibt ja eine journalistische Sorgfaltspflicht, die es da in meinen Augen oft verletzt.
Die ist sehr häufig verletzt, muss ich sagen. Also ich habe auch, also die Erfahrung, die ich gemacht habe mit Journalisten oder die Beobachtung von diesen Prozessen ist halt so, das sind Journalisten, die kommen dann in eine Verbindung rein oder zu einer Verbandstagung und es wird sich dann um die wirklich gut gekümmert. Es wird versucht, ein gutes Bild abzugeben. Es wird offen über Sachen gesprochen, die die Leute halt antreiben, warum sie dort drin sind. Und der Journalist oder die Journalistin geht dann oft hin und verzerrt das Bild. Das ist dann oft ihre eigene subjektive Meinung. Die Sache ist halt so, ich glaube, bei ihr ist so dieser Punkt. Also ich wurde von Zuschauern gebeten, nicht mehr so viele Anglizismen zu benutzen, aber dieser Begriff ist, glaube ich, einzelstehend. Viele Journalisten haben halt keine Relatability. Also die haben keine Beziehung halt zu diesem Wesen und zu diesem Verbindungswesen. Das macht auf die halt einen merkwürdigen Eindruck und sein gefundenes Fressen und halt auch Verbindungen einzupreschen. Das garantiert halt auch irgendwo immer Klickzahlen. Carsten Hoager hat ja mal am Anfang des Podcasts in einer der ersten Folgen gesagt, dass leider immer, wenn etwas Negatives passiert, jemand irgendwie besoffen vom Baum fällt, dann berichtet die Zeitung halt darüber. Aber wenn irgendwie eine Spendenaktion gemacht worden ist oder halt also ein anderer wohltätiger Zweck erfüllt worden ist, dann interessiert das keine Sau. Ne? Also.
Das ist leider wirklich so. Und das ist immens schade, weil ich finde gerade, dass wir uns nicht aus dieser gesellschaftlichen Verantwortung nehmen, ist ja eines unserer Alleinstellungsmerkmale, ja? Dass wir halt wirklich daran arbeiten und da auch Prozesse mitgestalten wollen und uns da auch nicht aus der Pflicht nehmen. Das wird oft vergessen, ja.
Ja, wir sollten da stolz drauf sein. Also was die Verbindungsszene alleine heute an Einfluss hat auf die Gesellschaft, an einer Wechselwirkung, die dort stattfindet und in der Vergangenheit auch, ne? Also das ist nicht ganz unwesentlich. Dafür, dass wir so eine kleine Gruppe sind, ist schon einiges aus uns hervorgekommen, würde ich sagen.
Warum existieren Verbindungen? Um Werte zu bewahren, um Gemeinschaft zu schaffen und um das Beste in Menschen hervorzubringen. Doch wie bleibt diese Mission in einer sich wandelnden Welt lebendig? Bei der Corpo-Akademie glauben wir daran, dass Traditionen nur dann eine Zukunft haben, wenn sie verstanden und modern erzählt werden. Deshalb helfen wir Verbindungen, das, was sie besonders macht, sichtbar zu machen. Durch präzise Kommunikation, durchdachte Strategien und den Mut, sich weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, eure Verbindung wird ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich treffen. Wo Social Media genauso glänzt wie eure Tradition. Wo die nächste Generation nicht nur zuhört, sondern mitgestaltet. Wo eure Gemeinschaft wächst, weil sie relevant bleibt. Das ist es, was wir tun. Das ist unsere Mission. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. Bucht euren Workshop noch heute. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes. Gemeinsam machen wir eure Verbindung stark für morgen.
Ja, definitiv. Und was auch interessant ist, wenn man sich so die letzten 200 Jahre anschaut, dass wir halt immer auch mit der Zeit gegangen sind. Also dieses Bild von dem konservativen Burschenschafter oder von dem konservativen Verbindungsstudent, kaisertreu am besten noch, das ist ja nun wirklich lange, lange, lange überholt. Ja. Du sagtest das ja, Burschenschaften haben ja eine gewisse Diversität in sich. Ja. Ihr bildet auch das politische Spektrum innerhalb begrenzendes guten Geschmacks ja voll ab. Ja. Und haben ja bei Veranstaltungen oder Partys ja auch keinen Anzug an, sondern dann auch eher den Hoodie. Da eigentlich schon auf der Höhe der Zeit immer. Und es gibt ja mittlerweile auch deutlich mehr Damenverbindungen als noch vor 10, 20 Jahren, schätze ich jetzt mal. Ne?
Absolut. Da hat sich viel getan. Dann kriegen wir jetzt auch in Zukunft nochmal Besuch von einigen Farbenschwestern. Das sind auch immer mal spannende Talks mit denen, weil die sind ja halt auch immer in einem Kampf, müssen sich rechtfertigen, warum gibt es euch überhaupt? Und ich finde, es ist eine völlig normale Entwicklung, dass es die Damenverbindungen gibt. Und ich habe da auch viele tolle Freunde gefunden oder Freundinnen, also normale Freundinnen, falls meine Frau jetzt zuhört, gefunden. Und dementsprechend, es ist eine Bereicherung, die da auf jeden Fall stattfindet, die das Ganze erweitert. Haben Verbindungen aus deiner Sicht heute noch eine Rolle im politischen Diskurs oder sind wir da eher so Nischenakteure?
Nein, also ich finde schon, dass wir noch eine Rolle haben. Wir haben halt, wir kämpfen halt immer an zwei Fronten. Wir wollen einen Diskurs schaffen, einen demokratischen Diskurs, politische Themen kontrovers anstoßen. Gleichzeitig sind wir aber auch so damit beschäftigt, gegen Vorurteile anzukämpfen, dass es für uns schon extrem schwierig ist. Und mein Wunsch wäre eigentlich, dass wir es wieder schaffen, noch stärker in die Öffentlichkeit zu treten mit öffentlichen Veranstaltungen. Aber es wird uns sehr, sehr schwer gemacht. Ja, also wir sind da auch so ein bisschen, wir sind da unter einem ständigen Störfeuer von außen, oft auch mit sehr, sehr, sehr lauten Stimmen. Und sehr, sehr viel Polemik ist dabei. Aber wir wissen ja auch, dass viele Politiker auch korporiert sind.
Viele.
Ich würde mir da auch da wünschen, dass die es etwas mehr vor sich her tragen würden. Ja, wenn die es etwas mehr machen würden, das würde ich mir vorstellen können. Also da kann ich mir vorstellen, dass das eine positive Außenwirkung hätte.
Hat auch, also vor allem, wenn der Politiker sich dementsprechend auch, sagen wir mal, als Vorbild halt auch verhält, dann kommt uns das Verbindungen auch nur zugute.
Genau, wir haben ja auch einen Wertekanon, was so auch im Interkooperativen, was so bestimmte Umgangsformen angeht. Und so nicht das Schlechteste. Ne? Man kann ja auch die Grünen wählen und trotzdem alten, traditionellen Idealen folgen. Ja? Es ist überhaupt kein Problem. Das geht wunderbar.
Ja, definitiv. Aber ich glaube, das ist auch gerade ein Punkt, als dass Verbindungen, glaube ich, da, also in vielen Fällen, nicht in allen, glaube ich, da auch einen Nährboden halt auch bieten, dass man so seine politische Ausrichtung halt auch festigen kann. Ich rede jetzt nicht von der politischen Ausrichtung, die der Bund vorgibt, sondern dass, wenn du sozusagen als tiefroter Sozi in den Bund halt reinkommst, dass du durch diese Auseinandersetzung vielleicht sogar noch tiefroter wieder rausgehst oder halt aber auch deine Perspektive änderst und eine andere politische Meinung halt entwickelst, weil du merkst so, hey, das war gar nicht so fundiert, dadurch, dass ich durch die ganzen Vorträge, die wir in meiner aktiven Zeit hatten, sehr viele Perspektiven, Betrachtungen hatten, habe ich gemerkt, ey, das ist ja nicht nur stumpfe Feindgestalten, in Anführungszeichen, in den anderen Parteien, sondern dass das auch intelligente Menschen sind, die die Ziele entwickeln, die was an der Gesellschaft machen wollen und dass alles nicht so schwarz und weiß ist. Was auch für mich jetzt gerade ein Übergang ist zu deinem Werdegang beruflich. Du hast ja Politikwissenschaften studiert in Erlangen-Nürnberg und bist ja dann zum Journalismus gekommen. Ich habe ja auch Politikwissenschaften studiert und für mich war eine der wirklich vielen Aha-Momente diese Tiefe und Breite und Komplexität von politischen Konstrukten, Situationen, Theorien, die dahinter stecken. Zum Beispiel im Thema Bereich EU, das war mein Schwerpunkt im Studium, zu sehen, dass das halt alles nicht immer nur Souveränitätsverlust ist, der nach Brüssel stattfindet, ein Ausverkauf deutscher Souveränität, sondern halt, dass das alles sehr wohl ausgewogen ist und sehr komplex ist und dass die EU-Beamten auch nicht immer die Bösen sind, sondern dass die halt oft versuchen, mit den Nationalstaaten eine Gesetzgebung zu finden, die in beiderlei Interesse sind. Die Politiker dann hinterher aber hingehen und sagen, oh, Brüssel hat uns da wieder übers Ohr gehauen, obwohl das ganz andere Verhandlungen waren. Und ja, erzähl mal, warum hast du Politikwissenschaften studiert? Also wie ich, so ein Studiengang, wo wir jetzt nicht gerade das sechsstellige Gehalt meistens im Erstjob haben, nachdem wir den Abschluss erreicht haben. Und warum Journalismus?
Ich habe angefangen mit Germanistik und Geschichte. Ich hatte auch Geschichts-LK in der Schule und ich fand das immer super. Aber das Studium war... Ah, sehr gut. Aber das Studium, gerade das Germanistikstudium, das hat mir einfach so mein größtes Hobby, das Lesen, so ein bisschen kaputt gemacht. Ja, man musste immer so tief rein in die Texte und alles analysieren. Das war mir dann zu wissenschaftlich. Ich habe den Studium gewählt aus einer emotionalen Entscheidung, weil ich es halt einfach schon immer gerne mochte, die beiden Fächer. Und habe dann gesagt, das schockt mich nicht mehr und habe mir dann mich mit Kommilitonen auch ausgetauscht und bin dann aus Interesse auch zur Politikwissenschaft gewechselt, auch mit dem klaren Ziel, ich werde mal Journalist. Also ich habe als kleines Kind mit meinem Bruder und meiner Schwester zusammen schon Zeitungen für unsere Eltern entworfen und irgendwelche komischen Artikel für und habe die dann halt eben für wenig Geld an unsere Eltern verkauft. Und ich mochte das einfach schon immer. Das Schreiben, das Termine fahren, viel kennenlernen, Menschen auch. Und da bin ich einfach hängen geblieben. Habe dann in Erlangen ganz klassisch gestartet mit als freier Mitarbeiter von einem Stadtmagazin und einer Tageszeitung. Und habe dann da alles gemacht, vom der Eröffnung des Autohauses über Bericht über Adipositas-Kliniken bis hin zur Bombenentschärfung und Stadtrat. Und ich habe gesagt, ja, das ist einfach.
Da sind ja auch einige Korpus, die in den Adipositas-Kliniken durchaus Patienten werden können.
Ja, es gibt ja das Klischee vom Turner, aber das vertiefen wir jetzt nicht. Was soll ich jetzt sagen? Genau, da war ich einfach zu Hause. Es hat mir Spaß gemacht. Das war auch es war auch nicht immer leicht und du hast recht, als Journalist gerade am Anfang verdient man relativ schlecht. Deswegen mein Tipp an alle Farben, Brüder und Schwestern, die Journalisten werden wollen, verkauft euch nicht unter Wert. Das passiert in der Branche ganz oft, ja, weil man doch sehr, sehr, also wir sind schon sehr, sehr intrinsisch motiviert und legen sehr viel Wert auf Sorgfalt und eine gute Berichterstattung. Und deswegen da wirklich auch sich selbst nicht verlieren. Man kann da wirklich kaputt gehen. Bin dann vor knapp 10, 11 Jahren hier runtergezogen in den Landkreis Rosenheim. Und da ging es eigentlich genauso weiter. Also ganz normal Redakteur geworden, habe auch echt alles gemacht. Mittlerweile mit einem sehr starken Online-Einschlag dann und Richtung PE. Es hat jetzt nicht mehr so sehr viel mit Politik zu tun, aber es gibt immer schon nochmal so, gerade jetzt beim im Bau, sehr, sehr enge Berührungspunkte und die Baukrise ächzt und flucht und hat sehr, sehr große Sorgen momentan wegen der aktuellen Krise. Aber das ist so mein persönliches Ding gewesen. Ich habe auch war auch nie so der Typ, der immer gesagt hat, so, ich werde jetzt Journalist und muss jetzt Journalismus studieren, damit ich auch weiß, wie es funktioniert. Und ich bin derjenige, der da hingeht und sagt, so, wir machen jetzt. Wir probieren auch mal was aus und scheitern auch mal. Das ist halt immer, das ist so einfach so mein meine Arbeitsweise und mein Ding. Das damit bin ich sehr, sehr, sehr gut gefahren einfach. Aber studieren wollte ich halt auch unbedingt. Von daher.
Du hast ja gesagt, du bist ja jetzt Chefredakteur für das Baugewerbemagazin. Das ist ja ein Bereich, wo wir mal ehrlich sind, den würden viele ja ein bisschen als trocken empfinden. Aber was reizt dich denn an dem Themenfeld? Wie bringst du Leser dazu, wirklich interessiert zu bleiben?
Ja, das ist hochspannend und für mich auch selbst erstmal eine ganz überraschende Entwicklung gewesen. Ich bin da, ich hatte noch so ein bisschen Elternzeit, habe mich dann da beim Baugewerbemagazin beworben vor fast 2 Jahren jetzt und habe die Branche schon kennengelernt und es gibt deutliche Überschneidungen zum Verbindungswesen. Erstens mal gibt es sehr viele Führungskräfte und Inhaber, die selbst korporiert sind. Also bestimmte Ideale vom Bau gelten eben auch für uns. Ne? Ehrlichkeit, Traditionsbewusstsein und Verbindlichkeit zum Beispiel. Ne? Also die Bauleute sind zu dir brutal ehrlich und erwarten von dir aber das Gleiche. Und die merken das sofort, wenn du kein Interesse hast oder denen nur das Geld aus der Tasche ziehen willst. Ja? Dann das gesprochene Wort gilt noch was. Ja? Also vieles läuft tatsächlich noch per Handschlag. Die sind selbst untereinander sehr, sehr stark verbunden. Die sind absolut kooperativ. Trotz allen Wettbewerbs gibt es ganz viele Kooperationen zwischen einzelnen Unternehmen. Die arbeiten da wirklich teilweise Hand in Hand und kennen sich alle. Die haben auch einen fantastischen Umgangston. Also gut, auf der Baustelle, so mit, in der Arbeit, da wird es schon mal rau. Ja, ja, man spricht ja nicht umsonst von robusten Umgebungen. Aber es gibt ganz viele milliardenschwere Geschäftsführer, die kennen ihren Baggerfahrer mit Vornamen, kennen die Familie, ja, haben überhaupt keine Berührungsängste, gehen auch mit dem Armani-Anzug auf die Baustelle, begrüßen jeden mit Handschlag und sprechen mit denen. Ja. Die kennen ihre Leute und die kümmern sich auch. Die kümmern sich wirklich um ihre Belegschaften. Und das ist, was es für mich so angenehm macht. Das ist eine, es ist für mich die coolste und angenehmste Branche, mit der ich bis jetzt überhaupt zu tun hatte. Ich habe vorher war ich auch im Fondsmanagement eine Zeit lang unterwegs, habe da PR gemacht. Das ist nochmal eine andere Hausnummer. Ja? Also der Bau, der ist noch echt. Da haben auch die Geschäftsführer, ich sage immer so halb scherzhaft, noch den Dreck unter den Fingernägeln. Die sind noch dabei. Das herrscht auch diese Solidarität untereinander, die wir aus dem Lebensbund kennen, herrscht da noch. Genauso, es ist zu 100% noch eine ehrliche Branche und das macht es ihnen so spannend und so angenehm und gleichzeitig gibt es auch einen gewissen Konservatismus, ja, was Neuerungen angeht, aber auch die Umgangsform untereinander, auch so ein bisschen das Hierarchische teilweise noch, das ändert sich gerade, also wir erleben gerade eine sehr, sehr starke Zäsur in der Branche. Aber es ist noch sehr, sehr traditionell und das, ja, das liegt mir einfach. Ja. Ich, wie gesagt, ich mochte ja das Alte schon immer gern und auch so gewisse Umgangsformen und ein hierarchisches Denken habe ich schon auch und von daher ist das einfach, ist genial, also wirklich super.
Das hört man dir aber auch an, dass du deinen Job sehr liebst. Wie sieht denn dein Alltag als Chefredakteur aus? Gibt es Tage, an denen du von einer Baustelle zur nächsten hetzen musst oder bist du eher im Büro und koordinierst?
Beides. Ich habe mittlerweile ein Team, das mich super unterstützt, aber ich bin sehr, sehr viel unterwegs. Ich bin dieses Jahr, glaube ich, 50.000, 60.000 Kilometer nur unterwegs gewesen.
Ach krass.
Es war, also War schon viel, aber es war schön. Ich brauche aber auch diesen persönlichen Kontakt, diese persönliche Diskussion. Das ist ganz wichtig in der Branche, weil sonst würde ich auch den Anschluss verlieren. Aber klassischer Tag sieht eigentlich so aus: Ich komme morgens rein, check meine E-Mails, schaue mir unsere Newspage an, ob wir genügend Online-Nachrichten haben, was reingekommen ist, ob gibt es irgendwelche akuten Fälle. Dann so vormittags führe ich dann die ersten Interviews und nach der Mittagspause geht es dann ins Printmagazin, wird ein Artikel geschrieben, angelegt, gecheckt, zur Kontrolle nochmal an meine Interviewpartner geschickt. Ja. Da lege ich auch sehr, sehr viel Wert drauf, dass eben das Recht am eigenen Wort gewahrt bleibt. Dann planen wir so die nächsten Themen fürs nächste Jahr, für den nächsten Monat. Und dann ist schon 18 Uhr. Und
Ja, es geht
manchmal
immer schnell.
gleich zum Flughafen oder gleich am Bahnhof. Also es ist schon fordernd, ja, ist es wirklich. Aber es macht einfach so viel Spaß. Und ich habe auch einen tollen Geschäftsführer, eine tolle Verlagsleitung, die absolut supporten und auch ihren Mitarbeitern eine vernünftige Einstellung gegenüber haben. Von daher ist echt super. Aber es ist schon nicht so ohne. Ne? Ich sagte es ja vorhin schon, also im Journalismus, es ist schon ein ziemlicher Hustle. Wir sind schon ziemlich stark gefordert und ja, gut, dass das Team da viel abnehmen kann.
Wie ist das denn jetzt gerade zum Beispiel? Du hast ja auch sehr positive Seiten jetzt vom Baugewerbe dargestellt, auch sagen wir mal von der Einstellung her und dem Selbstverständnis, was dort herrscht. Aber wie gehst du denn damit um, wenn dort Skandale wie Schwarzarbeit oder Baufusch halt in die Schlagzeilen kommen? Gibt es Themen, bei denen du als Journalist auch an deine Grenzen dann stößt? Also was du dann da miterlebst?
Ja, also jetzt im Bau ist es tatsächlich weniger Schwarzarbeit, ist ein Thema, nicht mehr ganz so stark wie noch vor ein paar Jahren. Momentan ist es eher die wirtschaftliche Lage. Ja, also Baugenehmigungen gehen zurück, die Genehmigungsverfahren sind immens aufwendig. Die Branche muss CO2-neutral werden, was wahnsinnig schwierig ist. Ja, also
Wegen des
der Bau
Betons alleine, ne? Oder?
ja, genau. Also der klassische Beton ist eigentlich wahnsinnig umweltschädlich, aber auch natürlich die Maschinen, die Abgase in die Luft ballern. Das sind mehr die Themen aktuell. Da kämpfen gerade viele. Gleichzeitig gehen die Aufträge zurück. Ja, es gibt Unternehmen, große Unternehmen, die gerade schauen müssen, dass sie Mitarbeiter, die sie dort seit 30 Jahren haben, noch irgendwie halten können. Also die Lage ist eigentlich echt immens dramatisch. Das sind so die Themen, wo es für mich dann emotional manchmal schwierig wird. Aber ansonsten muss ich da einfach nur die Distanz wahren und über alles so berichten, wie es halt nun mal ist. Ja, also darf da auch nichts beschönigen. Gleichzeitig gehen viele Unternehmen damit aber auch transparent um und machen ein sehr leicht, da habe ich in den Stadträten oder ja, so bei so klassischen tagesjournalistischen Themen hatte ich da schon härtere Themen. Ich hatte vor ein paar Jahren mal ein Interview mit Flüchtlingen, seit 2015 war das. Und ja, da, was man da so unter der Hand von Bundespolizisten erfährt, das ist schon hart, ja. Oder auch von den Flüchtlingen selber. Also wenn einem 15-jähriger, 14-jähriger Junge erzählt, dass er auf dem Schlauchboot war im Mittelmeer und von 400 Leuten in dem Boot haben 5 überlebt. Das ist schon krass. Ja, also,
Schlimm.
nee, aber ansonsten, ja, ich muss es professionell nehmen. Kann auch dann abschalten abends. Ja, also, das klappt meistens dann schon sehr, sehr gut. Man kriegt
Ja, das
aber,
ist.
also, kriegt man sehr, sehr, sehr viel mit. Leider gibt es halt in Deutschland immer so dieses Stichwort Hintergrundinformation, darüber darf nicht geschrieben werden. Von daher gibt es auch viele Themen, die man leider nicht so nach außen drehen kann. Und ja, Das ist schon manchmal schwierig.
Dann lass uns noch mal ein bisschen auch über deine Werte und Ethik da sprechen. Kai, als Journalist trägst du ja enorme Verantwortung. Also, wie entscheidest du, welche Themen relevant sind und welche vielleicht zu sehr polarisieren könnten?
Da, das ist ein gutes Thema. Das hatte ich auch mit unserer Geschäftsführung letztes Jahr besprochen. Ich sehe den Informationsanspruch auch der Leser im Vordergrund. Ja? Die dürfen alles wissen und sie haben ein Recht, alles zu wissen. Von daher gibt es eigentlich keine Limitierungen. Mhm. Der Punkt ist halt nur, wenn du was nach außen trägst und der Sache nachgehst, musst du alle Seiten beleuchten. Ja? Mhm. Das heißt, du kannst nicht nur einfach schreiben, die Firma XY ist hochkorrupt, sondern du musst die Firma halt zum Board kommen lassen. Und das ist manchmal schon ein bisschen schwierig. Da muss man schon sehr, sehr genau abwägen. Das Thema hatten wir jetzt beim Baugewerbe so in der Form, aber ehrlicherweise noch nicht. Das hatten wir bei anderen Themen, bei anderen schon mal. Damals ging es so um Gerüchte um einen Landrat. Da haben wir uns dann schlussendlich dazu entschieden, es nicht zu veröffentlichen, weil wir einfach die Informationen nicht hatten.
Also sind Journalisten doch nicht so wie Carla Kolumna, die sich auf die nächste Schlagzeile stürzen.
Ja, eigentlich schon, aber wir müssen halt gucken, dass wir einfach wirklich alle Informationen haben, sonst wird es einfach nur polemisch und manchmal müssen wir uns auch selber schützen. Ja. Also gerade zu dieser, zu diesen starken Flüchtlingsbewegungen vor 10, 11 Jahren, da habe ich Sachen miterlebt, also da gab es Aufrufe im Internet, dass man doch mal eine Kollegin von uns, also eine andere Redakteurin, doch einfach mal durchvergewaltigen müsse, weil die ja so positiv über Flüchtlinge schreibt. Ja. Also solche Sachen erlebt man da schon. Ich selbst habe auch schon Morddrohungen bekommen. Ja. Da muss man einfach sich selbst auch mal zurücknehmen und gucken, dass einem da selber nichts passiert. Also das hat schon auch deutlich zugenommen. Also diese Ablehnung gegenüber der Journalisten bis hin zur Gewalt, auch in Deutschland, auch hier im Bayerischen, das ist schon eine bedenkliche Entwicklung.
Ja, ist es auch. Also so durchaus ein Verrohungsprozess, den man beobachten kann.
Absolut, ja. Ja, und dann hilft dann schon mal das gemütliche Bier am Tresen. ADH ist dann schon mal ein ganz guter Ausgleich.
Das glaube ich dir. Aber du hast ja sowohl in deinen Verbindungen als auch im Buch eine beeindruckende Laufbahn ja hingelegt. Was ist das nächste große Ziel für dich, beruflich oder persönlich?
Beruflich möchte ich also bei diesem Verlag jetzt noch bleiben und ich möchte schon noch bisschen was mehr außer dem Chefredakteur. Aber das muss man sehen. Also da muss man einfach auch gucken, wie sich die Medienbranche so entwickelt, was so die nächsten großen Themen sind. Und ich hoffe, dass ich da bleiben kann, wo ich jetzt bin in der Branche, weil die ist einfach echt so toll. Und wie gesagt, also wenn man so das Verbindungsleben mitgemacht hat, kann man sich da wirklich sehr, sehr gut wiederfinden. Persönlich. Ich würde gerne öfter zu meinen beiden Bünden kommen können und da nochmal vielleicht mich noch einmal engagieren, aber das ehrlicherweise muss ich da wirklich schauen, ob ich da noch die Zeit so richtig finde. Persönlich, ja, also ich habe 10 schwere Jahre hinter mir mit vielen unterschiedlichen Stationen, unterschiedlichen Verlagen. Einfach diese Stabilität, die ich jetzt habe, setzt sich hoffentlich jetzt die nächsten 20 Jahre noch fort. Auch in der Beziehung mit meiner Frau und der Familie, dass wir diese ganzen schweren Zeiten hinter uns lassen. Freundschaften gerne wieder pflegen und mehr pflegen. Momentan sieht es auch ganz gut aus, dass auch alte Freundschaften wieder so ein bisschen aufleben, die ich über den Bund auch hauptsächlich gefunden habe.
Schön.
Aber ansonsten, das Klassische, ne? Urlaub, jetzt planen wir gerade unsere Sauna im Keller, solche Sachen.
Also sehr, sehr welt. Projekte im Leben. Ja, genau. Sehr, sehr schön.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Ja, dann noch eine allerletzte Frage zum Schluss. Wenn du eine Schlagzeile über dich selbst schreiben könntest, wie würde die lauten?
Oh. Boah, jetzt hast du mich erwischt. Sehr gut. Über mich selbst. Oh Gott. Man darf ja mal spielen.
Kannst auch einen Clickbait-Titel machen. Bauherren hassen diesen Trick.
Nummer 10 wird sich schockieren, ja genau. Oh Gott, ich bin so schlecht. Ich hab Urlaub, ey. Stringenz und Empathie. Korb räumt den Bau auf.
Sehr gut. Ja, dann lass uns mal hoffen, dass das in die nächste Ausgabe deines Magazins dann kommt, als Story.
Ja.
Der Kernwesen.
Vielleicht im Editorial. War das eine Idee?
Ja, genau. Ja, Kai, vielen Dank für deine Zeit. Das war wirklich ein sehr, sehr, sehr entspannter und cooler Talk mit dir.
Danke, hat mich echt gefreut, das selbst mal dabei zu sein und nicht immer nur zuzuhören. Es freut mich einfach, dass sich jemand gefunden hat, der uns ein bisschen mehr öffentlichen Raum gibt und wirklich auch mal darstellt, wie es ist und weg von Parolen kommt und Vorurteilen. Das war wirklich was, was unserer Szene und unserem Lebensstil echt mal gerecht wird. Und das hat es echt gebraucht.
Dankeschön.
Ja, danke an dich für deine Mühe, für dein Engagement.
Gerne, gerne. Gut, dann bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Und hier ist noch ein allerletzter Punkt zum Schluss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Podcast ist längst kein reines Hobby mehr. Er ist zu einem zweiten Vollzeitjob geworden. Wir investieren viel Zeit, Leidenschaft und natürlich auch Geld in Technik und Produktionskosten, um euch immer die bestmögliche Qualität zu bieten. Dabei entstehen regelmäßig hohe Fixkosten und wir freuen uns über jede Unterstützung, die uns hilft, das Projekt weiter voranzutreiben. Wenn euch gefällt, was wir tun, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Dort habt ihr die Möglichkeit, Gönner oder sogar Produzent des Podcasts zu werden. Die Infos und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zur nächsten Folge. Geht mal wieder bummeln, bei anderen Häusern ist es auch schön.